Jetzt kommen wir zu dem Teil Fragen, Diskussion, wie auch immer. So, Habib möchte dann.
Habib, bitte. Ja, ich wollte zuerst mich bedanken, das war ein sehr ausführlicher Vortrag und ich glaube, inhaltlich gibt es viel Parallele, wie Sie auch gesagt haben, zur Entstehung von Gedenkstätte, aber auch Entstehung von Karga, dass auch viele gemeinsame Sachen gibt. Und eine Parallele, was ich auch jetzt sehe, ist es auch sehr problematisch. Sie haben ja gesagt, dass da auch Nazi-Zeit versuchte, zuerst die demokratischen Verhältnisse zu nutzen und an die Macht zu kommen und dann versuchen, diese Demokratie, sagen wir mal, zu restauren. Und ich sehe auch jetzt Parallele mit AfD unter anderem, dass die auch versuchen, diese demokratischen Verhältnisse zu nutzen und sagen wir mal, wenn die auch die Möglichkeit haben, in der Kommune oder im Bundestag oder Landtag zu sitzen, versuchen die auch das zu zerstören. Ich habe zwei Vorschläge, das denke ich, ist sehr gut, wenn wir diese sagen wir mal, Kooperation weiterzuführen, in bestimmter Weise, die die Karger Kollegen vielleicht auch mit Ihnen in Verbindung setzen. Und ein zweiter Vorschlag von mir ist, ich denke, dass einige Leute vielleicht waren ja nicht in Gedenkstätte da und da die Erzählungen und Beschreibungen sicherlich ist sehr wichtig, aber ich glaube, das ist auch wichtig, wenn man auch da vor Ort ist und auch vor Ort mit ihnen unterhalten. Da mein Vorschlag ist, dass Karla auch versucht, eventuell Exkursionen, sagen wir mal so, planen, nicht nur für uns Erwachsene, sondern auch für die junge Leute. Weil ich denke, dass da ist auch definitiv Bedarf, dass die jungen Leute, sowohl Iranerinnen und Iraner, aber auch anderen, dass sie da auch vor Ort kommen und sich erfahren. Eine Frage habe ich durch diese, sagen wir mal, neu entstandene Rassismus, das muss ich auch sagen, dass wir seit 30 Jahren sagen, dass in Deutschland Rassismus gibt. Und man hat auch immer uns gesagt, nein, zuerst haben sie gesagt, das sind ein paar junge, dumme Leute, die nicht wissen, aber definitiv gibt es diesen Rassismus. Aber jetzt kommt auch, dass tatsächlich in Mitte der Gesellschaft angekommen ist. Und meine Frage ist, ob Gedenkstätte auch da vor Ort von solchen Bedrohungen, solchen Sachen konfrontiert ist, ob sie da was auch erfahren. Wir wissen ja jetzt, Listen gibt mit Tausenden von Politiker, Politikerinnen, die darauf sind und mit Gefahren konfrontiert sind, ob Gedenkstätte auch mit solchen, sagen wir mal, Sache konfrontiert ist. Ja, das war's.
Also erstmal Dankeschön für die Rückmeldung und Dankeschön auch für die Unterstützung, dass wir weiter zusammengehen. Ich bin da mit Herrn Islami irgendwie durchaus schon im Gespräch. Er hat auch schon danach gefragt, wie kann das gehen, wie können wir Termine machen, dass Gruppen von Karga sozusagen in die Gedenkstätte kommen. Das ist sehr gewünscht. Es ist nur im Moment auch so, dass wir bis Weihnachten sehr wenig Zeitfenster haben. So, ne? Aber ich sage mal, kurzfristig kriegen wir dann vielleicht einen Termin für eine Gruppe hin. Und mittelfristig, wenn wir mehr Vorlauf haben, dann wird das alles gar kein Problem sein. Dann heißen wir sehr, sehr gerne Gruppen, Jugendliche oder Erwachsene von Karga willkommen. Ich muss eigentlich dazu sagen, dass wir eingeschränkte Öffnungszeiten haben, natürlich. Da müssen wir dann einfach mehr reden und dann Termin machen. Und das kriegen wir bestimmt hin. Zu Ihrer Frage. Wir sind glücklicherweise bisher frei von solchen Übergriffen. Wir sind frei von Angriffen von irgendwelchen Nazis oder Leuten, die versuchen, uns irgendwie anzugreifen. Ja? Es gibt noch nicht mal irgendwelche Sprayereien oder so, ne? Was man ja gerne mal hat. Warum das so ist? Es könnte sein, dass Nazis eben einfach auch in Hannover ein bisschen vorsichtiger geworden sind. Ne? Es gibt Kameras, es gibt... Es ist nicht so einfach, einen Anschlag auf uns zu machen, ohne erwischt zu werden. So, ja? Und Nazis sind ja auch feige, greifen ja gerne an, wenn sie wissen, es kann mich sowieso keiner erwischen. So, ja? Oder von hinten oder so. Da scheinen wir vielleicht ganz gut aufgestellt zu sein. Wir liegen direkt an einer Straßenbahnstation, alles ist beleuchtet, es gibt Kameras. Dementsprechend denke ich, dass das vielleicht der Grund ist, warum wir da bisher frei von sind. Ich kann aber auch sagen, dass es 2 Kilometer von uns entfernt den Standort eines ehemaligen Konzentrationslagers gibt. Nicht das, was ich eben in der PowerPoint drin hatte, sondern den Standort eines Konzentrationslagers in Aalen, direkt. Und der liegt auf Privatgelände. Da ist auch so ein Zaun drum, da ist auch keine Beleuchtung. Und da höre ich von Kollegen von der städtischen Erinnerungskultur, die das pflegen. Also die Stadt Hannover hat auch so ein Referat für Erinnerungskultur, dass das so 1 bis 2 Mal im Jahr heimgesucht wird und dass da Leute irgendwas verwüsten, so, ja, oder sprayen oder dergleichen. Und das passt dann ganz gut zu meinem Erklärungsansatz. Da ist es dunkel, es gibt keine Kameras, es gibt keine direkte Nachbarschaft. Da kann man dann also hingehen und vandalisieren, ohne dass man irgendwie beobachtet wird, so, ja. Und ich glaube, uns schützt mehr oder weniger dieser Status, wir sind in einem Wohngebiet ein Stück weit und wir sind durch verschiedene Phänomene so ein bisschen besser geschützt als andere Gedenkstätten, sage ich.
Ja, das möge so bleiben. Ich würde es gerne mal ergänzen.
Ja.
Meine Damen und Herren, ich würde gerne mal eine kurze Ergänzung geben zu dem, was eben gesagt worden ist. Das eine ist die politische und auch historische Situation, die wir haben. Ganz kurze Bemerkungen dazu. Es ist ja nicht so, dass Hitler auf eine demokratische Weise an die Macht gekommen wäre. Die NSDAP wird damals die stärkste Partei gewesen sein, aber er hätte im Parlament nie eine Mehrheit bekommen dafür, wenn er nicht ernannt worden wäre vom damaligen Reichspräsidenten, der ihn dazu gemacht hat. Das wäre nach der jetzigen deutschen Verfassung nicht möglich. Der Bundeskanzler muss schon eine Mehrheit haben, wird zwar vom Bundespräsidenten vorgeschlagen, aber der Vorschlag allein reicht nicht, sondern er muss die Mehrheit finden. Das passiert nicht. Was zurzeit in Deutschland auch möglich ist, allerdings etwas anders, als es in der Verfassung vorgesehen ist, ist, dass extremistische Parteien auch verboten werden können, wenn sie sich gegen die freie demokratische Grundordnung ausdrücken und auch dagegen verstoßen. Das ist mehrfach geschehen, vor allem im Anfang der Geschichte der Bundesrepublik. Und es ist noch vor 2 Jahren geschehen, allerdings nicht mit dem Effekt, dass diese Partei verboten worden ist. Es ging um die NSDAP, aber es wurde festgestellt, dass sie gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung verstoßen und dass sie das auch sehr aktiv tun, was erforderlich ist. Das aber ist, weil diese Partei inzwischen zu unbedeutend geworden ist, deswegen aus Gründen der Opportunität nicht nötig ist, sie zu verbieten. Allerdings hat das Bundesverfassungsgericht gesagt, solche Parteien brauchen dann auch nicht mehr vom Staat unterstützt zu werden, was mit allen anderen politischen Parteien passiert. Also Entschuldigung, diesen kleinen Ausflug. Es ist noch was übrig geblieben von der ursprünglichen Möglichkeit, extremistische Parteien zu verbieten. Ich wollte, was die Informationsmöglichkeiten anlangt, noch mal ganz kurz darauf hinweisen, dass auch der Förderverein versucht, sich auf diesem Gebiet zu betätigen. Wir machen 2-mal im Jahr eine Exkursion zu Stellen, an denen der Nationalsozialismus gewütet hat, also meistens bei KZs. Unsere nächste Veranstaltung wird uns nach Polen führen, nach Breslau. Wir wollen dort ein Konzentrationslager in der Nähe von Breslau besichtigen, das ist Großrosen. Wenn Sie das interessiert, gebe ich Ihnen zu einem späteren Zeitpunkt auch gerne nochmal die Daten dafür. Wir würden uns sehr freuen, wenn auch aus Ihrem Kreise sich einige daran beteiligen würden.
Ja, wäre sehr schön.
Ja, das fände ich, da würde mich sehr freuen. Also vielleicht reden wir auch nochmal drüber, wie wir solche Informationen austauschen können. Der Förderverein veranstaltet weiterhin an verschiedenen Sonnabenden im Jahr, zeigt er Filme. Er kann das allerdings nur in einer privaten Weise tun. Wir können diese Filme nicht öffentlich zeigen. Wenn wir aber Freunde haben, die sich dazu anmelden, das ist in der Vergangenheit geschehen, dann nehmen wir die in eine Liste auf und lassen sie zu diesen Veranstaltungen zu. Der Film, der zurzeit noch einmal gezeigt wird, ist dieser Film Shoah von einem französischen Regisseur, der in großer Ausführlichkeit und in packender Eindringlichkeit das Schicksal der Verfolgung der Juden zur Zeit des Nationalsozialismus zeigt. Und schließlich möchte ich Sie aufmerksam machen auf eine Einrichtung, die wir seit einiger Zeit haben, nämlich ein Erzählcafé, das wir an Sonntagen veranstalten. In diesen Erzählcafés gibt es auch die Möglichkeit, dass einzelne Persönlichkeiten ihre Geschichten erzählen. Und zwar nicht in der Form eines richtigen Vortrags, sondern einfach ihre Geschichten erzählen in einer Runde, in der Kaffee und Kuchen ausgeschenkt wird. Die letzte Veranstaltung dieser Art hat am vergangenen Sonntag stattgefunden. Da hat der Rabbiner der liberalen jüdischen Gemeinde, Herr Gabor Lengje, aus seinem Leben erzählt, das, wie Sie sich denken können, sehr bunt und interessant gewesen ist und wozu es also auch sehr, sehr viele Zuhörer und Zuschauer gegeben hat. Übrigens ein Detail, das ich Ihnen in dem Zusammenhang gerne mal sagen möchte. Wir haben für Herrn Lengje gerade im Hinblick auf die Vorkommnisse, die es in Halle gegeben hatte, um Polizeischutz gebeten. Den haben wir auch bekommen, beziehungsweise Herr Lengjel hat den bekommen. Während dieser Veranstaltung war die ganze Zeit ein Polizeibeamter anwesend. Ja, das wollte ich noch ergänzen.
Also, ich würde mich zuerst bedanken bei euch beide, dass überhaupt wir diese Möglichkeit bekommen haben, dass uns in unsere Räumlichkeiten informieren. In einem Forum von iranischen Demokratinnen und Sozialistinnen. Da gibt es eine Gruppe von Iranerinnen, die hier sehr aktiv sind, eine Reihe von politischen Veranstaltungen organisieren, aber auch im Namen von Karga. Zweitens, ich finde ganz klar, dass es gibt in Hannover so ein Netzwerk von Migranten-Selbstorganisationen, heißt MISO. Da sind über 40 Initiativen da. Wir sind auch Mitglied da. Ich finde ganz gut, dass wir mal irgendwie auch langsam diese Zusammenarbeit mit Minderheitengruppen, Migranten und geflüchteten Gruppen erweitert. Mhm. Wir haben so in Hannover so eine Runde Tisch für Gleichberechtigung gegen Rassismus. Die wiederum sich im Rat der Stadt Hannover im Rathaus trifft. Das wäre auch ganz gut, wenn man auch die Zusammenarbeit auch da erweitert, weil auf jeden Fall über diese Geschichte von Gedenkgeschichte Arnhem viele von Menschen mit Migrationshintergrund und Geflüchtete haben wenig Ahnung. Das heißt, das ist auch Teil von unserer Geschichte. Gerade im Rahmen von, Sie wissen das irgendwie auch, wir haben gesagt, dass wir unseren Nationalsozialismus auch nicht die Juden, Sozialistinnen und Kommunisten irgendwie auch vergast wurden, sondern auch erschossen wurden. Wir haben vor 31 Jahren in Iran in Gefängnissen über 5000 Menschen in kurzer Zeitraum alle hingerichtet worden sind. 10 Jahre danach sind viele Intellektuelle in kurzer Zeitraum wiederum hingerichtet. Das heißt, irgendwie passiert parallel auch gerade in solchen Ländern auch Massenermordungen, die irgendwie, sagen wir, viele von Menschen in der Welt nicht wissen. Und wir sind auch irgendwie Teil von unserer Aufgabe, auch über diese Barbarei, dass irgendwie solche Länder wie Iran, heute sogar in der Türkei, Syrien, in Irak, Afghanistan und überall in der Welt passiert, auch irgendwie auch Informationen, sagen wir, weiterhin Informationen geben. Und da gibt irgendwie eine Reihe von Möglichkeiten, dass man einfach zusammenarbeiten kann. Und in dieses Zusammenarbeitbereich sind wir sehr schwach. Das heißt, jede macht für sich. Das heißt, wir Iraner unter sich, Kurden unter sich, Türken unter sich, obwohl wir viel Gemeinsamkeiten haben. Ich finde ganz gut, dass ihr gerade, was wir ihr mit uns eingefangen habt, dass wir auch versuchen, langsam die Stadt Hannover irgendwie erweitern, weil, wie auch gesagt wurde, dass irgendwie die Rechtsradikalen, Rassisten, eigentlich werden sie sehr organisiert jetzt zusammenarbeiten. AfD ist eine Rechtsradikale, die eigentlich auf einer Seite, sagen wir, legal, politisch, wenn man die Gespräche im Bundestag stattfindet, sieht man, wie sie eigentlich auch irgendwie politisch rechte, sagen wir, rechte Gedanken gut irgendwie vertreten. Auf der anderen Seite auch um AfD auch eigentlich diese ganze faschistoidische Potenzial in der Bundesrepublik sich organisiert. Und gerade deshalb, wenn wir eigentlich weiterhin getrennt auseinander versuchen, unsere Arbeit machen, irgendwann haben wir wiederum sagen wir, Gefahr besteht, dass man irgendwie auch ganz starke, starke Rechtsradikale, organisierte Rechtsradikale in der Bundesrepublik hat. Deshalb denke ich, wir müssen unbedingt anfangen, viel mehr Netzwerkarbeit machen, viel mehr die Leute, die wir denken, die wir betroffen sind, auch irgendwie zusammenbringen und diese Potenzial versuchen, irgendwie auch langsam, gemeinsam etwas mehr miteinander machen.
Danke.
Erstmal vielen Dank, das war sehr interessant. Ich habe viel Einzelheiten gelernt. Meine Frage ist, wir haben hier über Juden ganz allgemein, als eine Einheit gesprochen. Gab es unterschiedliche Religionsgruppen, unterschiedliche Meinungen im Judentum? War das unterschiedlich von Nazi betrachtet oder waren alle gleich? Sind alle gleich? Waren auch alle gleich? Diese interne Gruppierung ist meine Frage.
Also die Nazis haben zwischen den Juden, soweit sie gläubig waren, und solchen, die keineswegs mehr der mosaischen Religion angehangen haben, überhaupt keinen Unterschied gemacht, wer Jude war, das bestimmte die Gesetzgebung, Schutzgesetzgebung, wie ich weiß, aus dem Jahre 1935, und sie wurden egal weg, ohne dass irgendein Unterschied gemacht wurde, verfolgt. Also ich glaube, das ist einfach so, und törichterweise wurde da also auch überhaupt nicht zur Kenntnis genommen, dass manche der jüdischen Familien schon seit Generationen dem jüdischen Glauben auch gar nicht angehangen haben, entweder Christen oder Atheisten waren. Das interessierte weiter nicht. Und sie wurden verfolgt im Übrigen auch dann, also sie waren, wenn sie zwei jüdische Großeltern hatten, aber auch wenn sie sogenannte Halbjuden waren oder auch wenn sie Vierteljuden waren. Bei Vierteljuden spielte das noch keine Rolle, bei Halbjuden schon. Sie wurden schon 1933 aus dem öffentlichen Dienst entfernt und dann eben zum großen Teil in Lager deportiert. Unterschiede der Art, wie sie Ihnen jetzt vor Augen stehen, haben die Nazis nicht gemacht.
Es gibt aber durchaus innerhalb der jüdischen Gruppe natürlich unterschiedliche Denkrichtungen, so wie in jeder anderen Gruppe auch. Ne? Also dieser Begriff Zionismus wird wahrscheinlich bekannt sein. So, ne? Es gibt also innerhalb des Judentums durchaus schon länger eine Idee, einen eigenen Staat gründen zu wollen. Das sind allerdings vor 1933 sehr überschaubare Anzahlen von Menschen aus der jüdischen Gemeinde, die diesen Gedanken haben und diesen Gedanken sozusagen vorantreiben. Man kann sehen, dass Adolf Hitler selber mit den Nationalsozialisten durch die Verfolgung, durch den Holocaust, bei sehr vielen Leuten, bei sehr vielen jüdischen Leuten dann natürlich den Wunsch geweckt hat, einen eigenen Schutzraum zu haben. Und so hat auch der Zionismus enormen Zulauf. Ja? Also das ist durchaus dann auch nochmal ein bisschen differenziert zu betrachten. Für heute können wir auch sagen, wir haben 3 verschiedene jüdische Gemeinden in Hannover. Ja? Das
4?
4? 4 sogar. Genau, und die haben auch jeweils eine etwas unterschiedliche Idee auf ihre eigene Religion. Gibt es aber auch meiner Meinung nach in jeder Religion. Ja, im Islam gibt es verschiedene Strömungen, im Christentum gibt es verschiedene Strömungen und so weiter. Das ist also alles soweit im Normalitätsprinzip, würde ich sagen. Ja.
Okay. Gibt es keine Wortmeldungen mehr? Dann bedanke ich mich an
Ihre Kann ich eine Sache noch
sagen? Gerne.
Weil ich würde auf den Islami nochmal kommen wollen. Ich finde das super, dass Sie, das haben Sie uns neulich schon mal gesagt, ne, dass letztendlich da so ein Zusammenschluss eben einfach sehr gut wäre. Das finden wir auch. Und ich finde auch Ihre Eingabe mit, dass unterschiedliche Gruppen sich möglicherweise solidarisch vereinen sollten, um gegen diese Energie, die die AfD jetzt gerade in die Gesellschaft bringt, sich zu verhalten. So, ja. Ich kann aber auch sagen, dass jetzt also zu meinen Lebzeiten das alles Vor- und Nachteile hat. Man kann ein breites Bündnis schmieden, sozusagen, ja. Und dieses breite Bündnis muss dann aber auch halten, ja. Das heißt, es wäre falsch, jetzt Leute zusammenzubringen, die sich eigentlich nicht verstehen. So, ne? Die können dann jeweils für sich selber natürlich gegen den gemeinsamen Feind sein. Aber es ist auch nicht immer so sinnig, erstmal ein breites Bündnis irgendwie zu machen. Ne? Wenn der eigene Verein mit gutem Beispiel vorangeht, ist es leichter, auch andere damit anzudocken. Ja. Aber das mit dem MISO-Netzwerk, das habe ich sehr gerne gehört. Und vielleicht, wenn Sie da teilnehmen bei diesem Rat, Integrationsrat oder was es ist, könnten Sie ja mal darauf dringen, dass wir da eingeladen werden, weil ich glaube, bis jetzt sind wir da nicht eingeladen worden oder sowas. Ne? Das ist die Frage, wie das geht.
Ja, sag ich, das Problem ist auch, dass irgendwie auch solche, auch sagen wir, viele Leute kennen auch überhaupt nicht. Deshalb, aber ich wundere mich, dass eigentlich auch diese, sagen wir, Lundertischung, Gleichberechtigung gegen Rassismus, eigentlich sitzen auch Vertreter von Parteien dabei und warum ihr nicht informiert seid, dass also, es wundert mich. Und, ich kann also auf jeden Fall sagen, dass auch euch einladen, warum auch nicht, und können wir auch im Rahmen von MISO irgendwie auch vorschlagen, dass wir eingeladen werden und da könnt ihr auch berichten.
Yeah.
Aber diese Netzwerkarbeit, ich meine, eigentlich bei der Arbeit gibt es keine Garantie. Das heißt, wenn ich immer wusste, dass ich alles, was wir machen, immer voll zu tun habe, dann würden wir sagen, okay, machen wir alles. Mhm. Aber das Problem ist, dass eigentlich man nicht weiß. Aber auf einer Seite ist diese Notwendigkeit, wir müssen. Mhm. Wenn wir nicht machen, dann diese Rechte werden sie immer stärker. Mhm. Und auf jeden Fall, wir müssen auch die Geflüchtete und Menschen mit Migrationshintergrund, aber auch viele andere Leute auch für diese Zusammenarbeit gewinnen. Dafür brauchen wir irgendwie diese Vorarbeit und müssen wir ein bisschen auf Leistung bringen. Und die Leute sollen auch über uns ein bisschen mehr informieren. Ansonsten passiert es. Deshalb meine Empfehlung ist das auf jeden Fall, möglich irgendwie diese Kooperation und Zusammenarbeit, also dass wir uns nicht so viel Ideen geben, dass wir uns jetzt gegenseitig kennengelernt haben, sondern auch öffnen und suchen, mit welchen Gruppen auch wir weiterhin intensiv in der Zukunft zusammenarbeiten können.
Ja, da können wir uns auf jeden Fall drauf einigen. Genau.
Ja, danke. Ich habe noch auch eine Frage zu dem, was da gerade zwischen euch beiden gesprochen wird. Ich kann mich ja kurz vorstellen, ich bin Katrin, ich bin quasi eine Kollegin von Andrea. Also ich arbeite auch in der Gedenkstätte Ahlen, allerdings nicht als Festangestellte, sondern bin seit 3 Jahren ungefähr externe Mitarbeiterin für verschiedene Aufgaben. Und ja, ihr seid ja alle hier so, weil ein grundsätzliches Interesse an der Gedenkstätte Ahlen besteht und an der Geschichte allgemein. Und Andreas hat ja schon quasi erzählt, dass es bei uns halt auch in erster Linie auch viele Workshops stattfinden, die sich nicht nur an Jugendliche richten, sondern auch an Erwachsene. Wäre denn grundsätzlich auch ein Interesse da, in Ahlen vor Ort das Thema weiter zu verfolgen? Also mit uns quasi gemeinsam. Das ist jetzt alles nur perspektivisch, damit wir gucken, was wir in Zukunft quasi für Angebote schaffen.
Ich glaube, sieht schon eher nach Interesse aus. Ne? So, das sind ja die Dinge, die wir gerade. Ja, ja.
Also, deshalb warten wir auf diese erste Version. Also,
genau, das müssen wir machen. Mhm.
Dann bleiben wir in Kontakt und wir gucken, wo dann, wie weit die Zusammenarbeit sich dann noch weiterentwickelt. Vielen herzlichen Dank. Danke Ihnen auch und ich wünsche Ihnen eine gute Heimfahrt und ein schönes Wochenende.